Und nun lese ich den heutigen Predigttext nach der revidierten Lutherbibel 2017 aus dem Psalm 119, die Verse 1 bis 8. Die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. O, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr.
Ich bete. Ja, danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr. Dass du es uns auch in die Hand gegeben hast. Was für ein Vorrecht, dass viele, viele Menschen in den Generationen vor unserer Zeit nicht hatten. Und dass du uns lesen und schreiben gelehrt hast und einen Verstand gegeben, um über dein Wort nachzudenken. Und bei alledem, Herr, dürfen wir uns vor allem auch darauf verlassen, dass du diese uralten Sätze und Worte für uns heute ganz aktuell zubereiten und uns zusprechen willst. So hilf uns jetzt, dich zu hören, mit Ohren und mit Herz. Amen. Liebe Gemeinde, ein besonderer Psalm, dieser Psalm 119. Den musste meines Wissens kein Konfirmand und keine Schülerin des Gemeindeunterrichts auswendig lernen, denn sage und schreibe 176 Verse umfasst er. Und er kreist dabei nur um ein Thema. Das A und O ist die Tora Gottes. A und O, oder besser Hebräisch, Aleph und Tau. Denn immer 8 Verse dieses Psalms beginnen mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets in dessen Reihenfolge. Deshalb steht in der Basisbibel, die ihr jetzt hier seht, von diesen ersten 8 Versen, deshalb steht dort eben immer hinter der Versnummer dann der jeweilige hebräische Buchstabe, hier eben in diesen ersten 8 Versen das Aleph. A und O. Laut dem letzten Buch der Bibel ist Gott der Herr und ist Jesus sein fleischgewordenes Wort A und O, Alpha und Omega, so mit den griechischen Buchstaben, dem ersten und dem letzten. Der Psalm 119 insbesondere und die Offenbarung sind also ganz dicht beieinander. Gott und sein Wort Jesus Christus, sie sind das A und das O. Und wer dieses A und O sucht, es kennt und in seinem Sinn handelt, den nennt der Psalmbeter glücklich. Der Psalm 119, er lässt uns etwas entdecken von der Freude an Gott und an seinem Wort, die im jüdischen Leben sichtbar werden. Deshalb eben auch das Foto auf dem Sonntagsbrief. Und hier 2 weitere Fotos von Bar Mitzwa feiern an der Westmauer in Jerusalem. Und auch ein kleines Filmchen. Sicher, Wenn bei uns Konfirmation oder Firmung oder Entlassung aus dem Gemeindeunterricht gefeiert wird, dann strahlen die Betreffenden dann auch. Und dann wird auch gefeiert und vielleicht sogar ein wenig gesungen. Und trotzdem entdeckt man, finde ich, bei diesen Bar Mitzvahn noch mal etwas mehr von dieser ganz ehrlichen und begeisterten Freude tiefgläubiger Juden über die Torah und dass sie in ihr lesen und aus ihr lernen können. Glücklich ist, wer das Wort Gottes hat und nutzen kann. Glück, ja, wer glücklich ist, der gibt dem eben Ausdruck. Er strahlt über das ganze Gesicht. Er jubelt vielleicht, ja! Oder er stimmt ein fröhliches Lied an oder singt es lauthals. Und mit diesen Glücksgefühlen beginnt unser Psalm. Glücklich ist, wer Gottes Wegweiser kennt und sich auch danach richtet. Oder wie ich es formuliert habe als Titel der Predigt, glücklich, wer ein gutes Navi hat. Vor 15, 20 Jahren musste ich häufig von Herford nach Hannover zum Kirchröder Turm, dem Sitz des Sozialwerks, heute heißt es Diakoniewerk Kirchröder Turm. Dort saß damals nicht nur das Sozialwerk, sondern auch das Gemeindejugendwerk unseres Landesverbandes. Und als Landesverbandsleiter hatte ich immer mal wieder Termine mit den Leitern dieses Jugendwerks oder dem Jugendwerkspastor. Und so kannte ich den Weg dorthin gut. Er war auch nicht besonders schwierig zu finden. Bis zur Abfahrt Bodfeld, dann Richtung Innenstadt, immer geradeaus. Und wenn man nicht mehr anders konnte als links oder rechts, dann links. Und dann war man auch schon fast da. So fuhr ich eines Tages an einem späten Nachmittag zu einer Sitzung mit dem Gemeindejugendwerk. Das Navi hatte ich gar nicht erst angeschlossen, wozu auch, ich kannte ja den Weg. Doch dann in Hannover das böse Erwachen. Die Straße, die immer geradeaus runterging bis nach Kirchrode, sie war mittendrin gesperrt. Eine Umleitung ausgeschildert, habe ich gedacht, naja, das werde ich finden. Also folge ich der Umleitung und dann komme ich schon zurecht. Ja, so bin ich dann 30, 40, 50 Minuten umhergeirrt. Es hatte inzwischen angefangen zu regnen, dann war es auch noch dunkel geworden. Und ihr wisst, bei Regen und in Dunkelheit sehen alle Straßenecken in Großstädten, die man nicht wirklich kennt, gleich aus. Also irgendwann war mein falscher Stolz dann erschöpft. Ich habe angehalten und habe mein Navi angeschlossen. Tja, und dann war ich in 3 Minuten am Ziel. So nah war ich gewesen und hätte es nicht gewusst und auch vermutlich nicht gefunden. Aber wie froh und glücklich war ich, dass ich nun endlich da war, am Ziel angekommen. Der Psalmbeter hat anscheinend ja eine ähnliche Erfahrung auf seinem Lebensweg gemacht. Wäre doch mein Leben so gefestigt, dass ich deine Gebote befolgte, so sagt er. Das meint doch, wäre ich doch so klug, dass ich nicht immer meinen eigenen Gedanken folgen will, sondern deine Wegweisungen suche und nach ihnen lebe. Oder für mich übersetzt damals, wäre ich doch so klug gewesen, sofort anzuhalten, das Navi anzuschalten, die Route einzugeben, beziehungsweise das Ziel einzugeben und dann nach dessen Anweisung zu fahren. Es ist doch nicht ehrenrührig, sich Hilfe zu holen, wenn man nicht weiß, wo es lang geht oder nicht mehr weiß, wo es lang geht, wie es weitergeht, welchen Weg man einschlagen soll, wie man sich in dieser oder jener Situation verhalten sollte. Doch genau das hindert uns Menschen, und manche Frauen sagen jetzt vielleicht, euch Männer, daran, nach dem Weg zu fragen. Und da gebe ich zu, das tun wir Männer tatsächlich weniger gern und nicht so schnell, wie es die Frauen tun. Doch der Stolz oder die Sturheit, der Eigensinn, keine Hilfe anzunehmen oder zu erbitten, der steckt im weiblichen Geschlecht genauso drin. Da sind wir dann wieder ganz nah beieinander. Wie Männer und Frauen sich auch nicht vorschreiben lassen wollen, was sie tun sollen. Das mögen wir nicht. Geh- und Verbote reizen vielmehr dazu, sie zu übertreten, weil man vielleicht denkt, das, was mir da verboten wird, steht mir aber doch zu. Oder da will mir jemand etwas Schönes vorenthalten. Oder Fehler möchte ich doch bitte alle selbst machen dürfen. Winston Churchill hat es so suffisant und mit feiner Ironie im Blick auf die Fehler auf den Punkt gebracht. Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance. Das hat auch der Psalmbeter verstanden. Er gibt zu, immer noch Fehler zu machen. Immer noch wieder seinem eigenen Kopf folgen zu wollen. Und sich nicht immer von Gott den Weg weisen zu lassen. Dabei hat er erst doch grundsätzlich verstanden, dass es gut ist, die Wegweisungen Gottes zu kennen, die Wegweiser möglichst oft und gar immer zu erkennen und ihnen dann aber auch zu folgen. Er hat erlebt, dass es um seiner selbst willen erstrebenswert ist und hilfreich und heilsam, seinen Gottes Weisungen zu folgen und nach ihnen zu handeln. In einem anderen Bild gesprochen, wie steht es mit Gebrauchsanweisungen? Liest du sie, bevor du ein neu erworbenes Elektrogerät anschaltest und benutzen willst? Ich vermute, es geht manchen so wie mir. Das tue ich sehr ungerne. Ich denke, das kriege ich schon hin. Doch dann merke ich, wie kompliziert das Gerät ist. Manchmal habe ich es dann schon an und es funktioniert halt nicht. Manchmal kommt mir die Erleuchtung noch früher. Und dann sage ich, okay, wer außer dem Hersteller soll eigentlich wirklich gut wissen, wie dieses Gerät zu bedienen ist und wie es wirklich mit allen Funktionen gut funktioniert. Das ist manchmal ja schon kompliziert. Und wenn ein Elektrogerät schon kompliziert ist, wie viel komplizierter und komplexer ist doch unser Leben? Bin ich doch selbst in mir kompliziert und komplex und dann noch die ganzen Menschen um mich herum und die Welt, die sich ja nun auch ständig verändert. Die Bibel hilft uns, uns selbst zu verstehen. Und auch zu merken, der andere ist eben anders. Und warum ist er denn anders? Und wir können lernen, uns selbstkritisch wahrzunehmen, unser eigenes Tun und Denken auch zu reflektieren. Biblische Aussagen helfen uns dabei, unser Verhalten zu verändern, weil wir beispielsweise verstanden haben, was zu Konflikten führt. Und wie wir Konflikte auch vermeiden können. Oder sie, wenn sie dann sich nicht vermeiden lassen, auch das soll ja vorkommen, sie konstruktiv nutzen und auch ausräumen können. Die Bibel kann uns helfen, in unserer Persönlichkeit zu reifen, uns weiterzuentwickeln, sodass wir im alltäglichen Leben seltener scheitern. Und wenn wir doch mal wieder scheitern, was eben auch immer mal wieder passiert, daran aber nur nicht zu zerbrechen, sondern daraus tatsächlich zu lernen. Der Psalmbeter hat erkannt, dass die biblischen Texte uns helfen, gerechter zu leben, weniger Unrecht zu tun und auch weniger Unrecht zuzulassen. Bereit zu sein, da wo wir merken, da passiert etwas, das ist nicht in Ordnung, dann auch da die Stimme zu erheben und dem Menschen beizustehen und beizuspringen, dem dieses Unrecht widerfährt. Und dem Recht so mehr und mehr Raum zu geben. Also auch dem anderen zum Guten zu leben. Mit anderen teilen, gemeinsam genießen. Füreinander eintreten, das nimmt uns doch nichts weg. Vielmehr werden wir dadurch reicher. Jesus hat das immer wieder den Menschen versucht nahezubringen und aufzuzeigen. Da hat er zum Beispiel einem reichen jungen Mann gesagt, der ihm nach dem sicheren Weg ins Himmelreich gefragt hat und meinte, die Gebote der zweiten Tafel habe er doch schon alle seit seiner Bar Mitzwa eingehalten, also seiner jüdischen Konfirmation. Und Jesus hat zu ihm gesagt, wenn du in der Liebe zu deinem Mitmenschen vollkommen und ungeteilt sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du besitzt und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Was macht glücklich? So hätte der junge Mann ja auch fragen können. Denn darauf läuft es letztendlich hinaus. Was macht uns wirklich? Was macht uns dauerhaft, also ewig glücklich? Denn wir wissen doch, dass Glück äußerst fragil ist. Glück können wir nicht erzwingen, nicht machen. Und noch weniger können wir Glück festhalten. Wenn wir das versuchen, dann zerrinnt es uns umso schneller zwischen den Fingern. Glückselig, so übersetzen manche den griechischen Begriff Makarios, mit dem das hebräische Ashrei, das hier zu Anfang des Psalms ja gleich zweimal auftaucht, übersetzt. Glückselig, das weist uns auf eine Dimension des Glücks, die über Raum und Zeit hinausgeht. Wir können aber auch in dieser Welt immer wieder Glück erfahren, glücklich sein. Glücklich macht, so die Sicht des Psalmbeters, glücklich macht es sich nach den Geboten Gottes auszurichten, sie durchzubuchstabieren. Deshalb der Psalm im Alphabet. Sie immer besser kennenzulernen und sie auf diesem Wege tatsächlich auch zu verinnerlichen. Also ihren Geist immer mehr in sich aufzunehmen. Es ist kein stures Auswendiglernen, sondern es geht vielmehr darum, wirklich so einzuatmen, welcher Geist da drin steckt. Und damit sind wir dann auch schon mitten im Neuen Testament und bei Jesu Feststellung, dass die Tora im Doppelgebot der Liebe seine Quintessenz hat und dass sie zugleich dazu motiviert, nach dieser Tora dann auch zu leben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Bibel als das uns von Gott gegebene Wort, in dem wir lesen, studieren, lernen können. In dem er uns immer wieder auch begegnen und konkret anwenden will. Dieses lebendige Wort Gottes kann ihn uns schon jetzt glücklich sein lassen. Es kann uns helfen, unser Leben immer mehr so zu gestalten, dass es uns Erfüllung schenkt, wie wir leben. Dass wir im besten Sinne des Wortes zufrieden sind und dankbar. Es kann uns helfen in den großen Lebensentscheidungen, wie auch in den vielen kleinen alltäglichen Entscheidungen, die ja manchmal eine genauso große Tragweite entwickeln können, wie die vermeintlich so großen, über die wir uns manchmal Wochen oder noch länger den Kopf zerbrechen. Es kann uns helfen, immer mehr so zu leben, dass es uns selbst und dass es anderen und dass es auch der Umwelt, in der wir leben, dieser Schöpfung, in der wir und von der wir leben dürfen, dass es also allem miteinander gut tut. Ja, und das ist ein Weg, auf dem wir unterwegs sind. Der Psalmbeter wusste sich auf dem Weg. Und zu Anfang der christlichen Gemeinde wurden die Christen ebenso bezeichnet, die auf dem Weg sind. Der Psalmbeter wusste darum, dass er nicht vollkommen war und es wohl auch nicht werden würde. Und doch wollte er sich danach ausstrecken. Ähnliches hat auch Paulus beispielsweise an die Philipper geschrieben. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, aber ich strecke mich danach aus. Diese Menschen haben alle verstanden, sie haben es gefühlt, es ist ihnen ins Herz gelegt worden, die Tora oder besser die gesamte Bibel, das gesamte Wort Gottes immer besser kennenzulernen, weil sie entdeckt haben, dass es gut ist, ja, dass es glücklich macht, die Weisungen Gottes zu lernen. Sie haben es mit Kopf und mit Herz begriffen, dass es letztlich glückselig werden lässt, den Willen Gottes immer mehr zu verstehen und eben dann auch nach diesem Willen Gottes das Leben zu gestalten. Und so ist die Bibel mehr als Landkarte und Kompass, mehr als ein inneres Navi. Es ist mehr als eine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Sie hilft nicht nur, den rechten Weg zu einem Ziel zu finden oder den rechten Umgang miteinander zu entdecken und hinzukriegen, sondern sie lässt uns auch das richtige Ziel für unser Leben finden. Und dann auch die richtigen kleinen Etappenziele auf dem Weg zum Ziel. Und mehr noch, wer von euch hat noch Briefe vom Ehepartner, die er die sie mal geschrieben hat? Wer hat noch Briefe vielleicht von den Eltern oder von den Kindern? Botschaften, die da drin stehen, die uns so wichtig geworden sind, dass wir sagen, den Brief kann ich doch nicht wegschmeißen. Liebesbriefe sozusagen. Auch wenn es nicht vielleicht der Liebespartner, sondern Eltern oder Kinder waren. Aber und wir lesen vermutlich darin auch immer mal wieder. Und die Bibel, sie ist Gottes Liebesbrief an uns. Sollten wir in diesem Liebesbrief nicht immer wieder lesen? Was haben wir für ein großes Glück, in diesem Buch lesen zu können und aus ihm heraus Gott zu uns reden zu hören? Nicht immer vielleicht, aber doch immer mal wieder. Und die Freude darüber, dass wir dieses Buch haben, die dürfen wir auch gerne zeigen und feiern. Und da glaube ich nun wirklich, da können wir von unseren Geschwistern des ersten Bundes durchaus noch lernen. Amen.